Küsten Talk, der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich.
Herzlich willkommen zu unserem neuen und letzten Podcast für das Jahr 2022. Und weil das Jahr schon wieder an seinem Ende angekommen ist, wollen wir heute ein bisschen darauf zurückschauen, darüber sprechen, was die IG Metall Küste und die Beschäftigten an der Küste in diesem Jahr so bewegt hat. Wir, das bin zum einen heute ich, Alexander Zollerns. Ich arbeite bei der IG Metall Küste in der Bezirksleitung und mache die Öffentlichkeitsarbeit. Und falls ihr euch wundert, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr heute nicht Elke Spanner hört, die den Podcast sonst moderiert. Elke ist leider krank und an dieser Stelle natürlich gute Besserung, Elke. Aber deshalb bin ich heute eingesprungen und mit mir in der Runde sind, und jetzt begrüße ich alle mal, die da sind, natürlich Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Hallo Daniel.
Moin und gute Besserung, Elke.
Und außerdem in der Runde sind Lina Rosenbohm, Betriebsrätin und Vertrauensfrau der Meierwerft in Papenburg. Hallo Lina.
Hallo zusammen und gute Besserung, Elke.
Dann haben wir noch zwei Vertreter von Vestas, dem Windkraftanlagenhersteller bei uns, nämlich Kai Hamann und Nico Ackermann. Sie sind beide Betriebsräte und Vertrauensleute. Hallo Nico, hallo Kai.
Ja, hallo zusammen und von mir auch gute Besserung.
Dem schließe ich mich natürlich an.
Beste Genesungswünsche.
Ja, super. Also wenn Elke jetzt nicht fit wird, sozusagen, dann an uns hat es nicht gelegen, oder? Was meint ihr?
Okay, wir wollen ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Und wenn ich chronologisch anfange oder durchgehe das Jahr, dann sind die Betriebsratswahlen so von dem Thema stehen auch ganz, ganz weit vorne am Anfang des Jahres. Darum, Daniel, vielleicht an dich die Frage. Die sind ja schon länger vorbei. Es gab ein Zwischenfazit. Wie hast du das erlebt und was ist jetzt eigentlich so rausgekommen bei den Betriebsratswahlen aus Sicht der IG Metall?
Naja, also ich würde im ersten Moment mal Lina mit reinnehmen in der Frage von, wie ist das, wenn man kandidiert und am Ende des Tages gewählt wird? Weil darauf kommt es ja an, Menschen, die kandidieren und die sagen, jo, ich stehe zur Verfügung und dann wird man gewählt. Lina, wie war es bei dir?
Oh, ich fand das sehr spannend. Also ich war vorher auch Jugend- und Auszubildendenvertreterin auf der Meierwerft. Das habe ich 2 Amtsperioden gemacht, beziehungsweise 1,5 Jahr. Bin die jüngste Kandidatin gewesen, die sich aufstellen lassen hat. War daher auch sehr aufgeregt und sehr nervös. War auch sehr spannend bei uns. Wir hatten seit Jahren das erste Mal wieder eine Persönlichkeitswahl. Das hat alles gut geklappt und die Kollegen waren auch froh, dass sie ihren Betriebsrat selbst sozusagen zusammenstellen konnten. Sonst habe ich ja zum Thema Wahlwerbung für mich, für meine Person, gar nicht so viel gemacht. Ich habe ein bisschen, meine Kollegen halt, die kannten mich, auch aus der Vertrauensleutearbeit und auch aus diversen anderen Stellen, also als Jaffi. Da hatte ich gute Vorkontakte und dann war der Tag der Wahl und ich war sehr nervös. Ich war auch live bei der Auszählung vor Ort. Das ging sehr lange, also bis, ich glaube, 4 Uhr saßen wir dann da.
Wie viele Kandidaten hattet ihr?
Wir hatten 83 Kandidaten für 25 Leute. Also wir hatten eine ganze Menge und ich war sehr aufgeregt. Wir konnten das bei der Auszählung auch live verfolgen, also eine Tabelle. Wir hatten 3 Teams sozusagen, die die Auszählung begleitet haben. Und da konnte man ein Team live auf dem Bildschirm sehen und dann immer, wer welche Stimmen gekriegt hat. Das war mega interessant. Und ich war auch extrem überrascht über mein eigenes Ergebnis. Ich hatte deutlich mehr, als ich erwartet hatte. Also ich hatte fast 500 Stimmen und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet und war halt super stolz dann auch. Bin an 10. Stelle dann als Betriebsrätin reingekommen.
Cool. Ja. Unter die Top 10 sozusagen, super.
Genau, das war sehr überraschend für mich. Also, aber ich fand das auch sehr schön, auch das Vertrauen der Kollegen, dass man so viele hinter einem stehen, habe ich gar nicht mitgerechnet.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja, und das ist auch das Spannende bei der Betriebsratswahl, dass man, glaube ich, auch da ja sein Kreuz bei den Kolleginnen direkt machen kann. Das ist ja, wir haben ja 2 Systeme für alle, die es nicht so genau wissen. Das eine ist die sogenannte Persönlichkeitswahl, das, was Lina gerade erzählt hat, wo man sagt, ich habe wirklich 9, 11 oder in dem Fall 25 Plätze und dann werden wirklich die ersten 25 kriegen dann diese Plätze und ich kann mir wirklich meine 25 aussuchen. Das andere, was nicht so demokratisch ist, ist diese Listenwahl, wo dann verschiedene Listen nur noch anzukreuzen ist und dann werden die Plätze, also bleiben wir in dem Fall Meierwerft, dann würden ja die 25 Plätze nicht an die einzelnen Personen verteilt, sondern wirklich danach wie ihre Liste. Keine Ahnung, einer darf 10, der andere darf 15 dann benennen. Ja, aber da kann ich mir nicht meine Kolleginnen und Kollegen selber aussuchen. Und zurück zu der Frage von Alex, ist so, wenn wir drauf gucken, wenn wir jetzt die ersten Auswertungen, wir haben es einmal unter Team IG Metall gestellt, Das war unser Slogan für die Betriebsratswahl. Und ich glaube, das hat auch überzeugt, dass man sagt, man ist Teamarbeiterinnen und Teamarbeiter. Es geht nicht um die IG Metall in Summe. Es geht nicht um den Vorsitzenden, die Vorsitzende. Es geht wirklich um die Teamfrage. Zweitens ist es uns gelungen, dass mehr Kolleginnen und Kollegen, die Betriebsrat geworden sind, auch Mitglied der IG Metall sind. Also wir sind über 3/4 der Kolleginnen und Kollegen sind auch in der IG Metall. Wir haben Betriebe, da gibt's das gar nicht. Da ist man grundsätzlich generell immer in der IG Metall, weil das eine Nummer ist. Aber es gibt eben auch andere Betriebe, die wir erfassen, die vielleicht bei uns auch gar nicht so stark unterwegs sind, wo das nicht unbedingt 1:1 immer ist. Und vom Grunde her, da wir beides haben, ist das positiv. Wir werden weiblicher. Also Lina ist nicht nur hier jetzt für uns mal die Stimme der Weiblichkeit in der Runde, wenn ich das so sagen darf, sondern insgesamt, ich glaube, das ist auch gut. Ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo wir gerade mal die Zeiten hatten, dass die Quote sozusagen erfüllt worden ist. Wir kriegen hier mehr als die Quote hin und da zeigt sich einfach, Qualität setzt sich an der Stelle auch durch. Und positiv ist, wir haben diesen Generationswechsel, der ist im vollen Gange. Das heißt, 40% sind neu und 40% sind auch jünger als 45. Also von daher sind wir gut unterwegs. Schwierig ist an der Stelle so ein bisschen, wir haben die Situation, die Wahlbeteiligung ist gesunken und da hat es, und würde mich auch interessieren, Kai, Nico und auch Lina, wie das bei euch war, wie eure Wahrnehmung ist. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit Corona zu tun, weil wir dürfen nicht vergessen, die Wahlwerbung, die Wahl zum Teil hat eben auch noch unter den Auswirkungen der letzten Welle so ein bisschen stattgefunden. Und wir haben Betriebe, die generell immer eine gute Wahlbeteiligung hatten, die aber auch sagen, oh, es hat uns schon geschadet, dass die Leute nicht im Betrieb waren, gerade im Angestelltenbereich oder. Also da können wir, glaube ich, alle gemeinsam noch gut dran arbeiten, dass die Wahlbeteiligung sozusagen zu steigen ist. Also von daher sind wir da gut aufgestellt. So meine Einschätzung, aber vielleicht sagen die anderen ja nochmal, wie ihre Einschätzung ist.
Ja, danke Daniel. Ja, ich hätte jetzt auch ein paar Fragen, aber Nico hat sich auch hier eingeklinkt und gemeldet. Nico, du hast das Wort.
Ja, also von mir auch ganz kurz, genauso ging mir das auch wie dir, Lina. Ich habe mich erstmalig als Betriebsrat aufstellen lassen. Bei uns sind es im Gremium 17 Mitglieder und circa 50 Kandidaten waren wir. Zum Thema Wahlbeteiligung, meiner Einschätzung nach, war das gut, da es bei uns immer online stattfand, weil wir eben so dezentral aufgestellt sind in der ganzen Bundesrepublik, findet das nicht live vor Ort statt in der Hauptzentrale, sondern jeder Mitarbeiter bekommt einen Brief nach Hause. Dort hat man ja die Möglichkeit anzukreuzen. Ja, ich war auch sehr überrascht, positiv überrascht, dass ich solch ein Wahlergebnis beziehungsweise auf dem entsprechenden Platz dort für mich verbuchen konnte. War natürlich auch aufgeregt, weil es eben was Neues war. Und hat mich natürlich gefreut, dass, ja, wie es eben so auch in der Vertrauensarbeit schon vorher, wie ich das so festgestellt habe, dass ich doch das Vertrauen vieler Kollegen habe und ja, die Kollegen eben auf mich setzen, wenn ich jetzt zusätzlich im BR tätig bin.
Ich würde da gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Natürlich haben wir in der Vergangenheit für unsere Betriebsräte und Betriebsrätinnen in der Wahlkampagne sozusagen unter dem Radar gestartet, wo wir natürlich unsere Wähler diesbezüglich ja beworben oder die Möglichkeit gegeben haben, da das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Und wie Daniel das schon sagte, haben wir natürlich auch immer ein Thema, dass wir auch eine gute Werbung machen müssen, dass die Leute überhaupt den Betriebsrat wählen. Und das ist uns, denke ich mal, auch gut gelungen. Wir haben eine Überzahl an Gewerkschaftern jetzt hier in unserem Gremium und das stärkt uns natürlich in dem Zuge, was wir hier noch vorhaben. Ungemein. Ich habe es auch wieder geschafft, das zweite Mal in die Freistellung sogar zu kommen und bin an dritter Stelle gelandet. Und ich denke mal, das zeigt dann auch immer ein gutes Ergebnis aus der Arbeit, die man die Jahre zuvor gemacht hat.
Danke, Lina. An dich noch vielleicht die Frage, man nimmt sich ja jetzt einiges vor, du bist ja auch schon ein bisschen dabei. Was hast du dir jetzt vorgenommen, um dich fit zu machen für die Betriebsratsarbeit?
Natürlich die IG Metall-Seminare, die Grundlagenseminare gehen wir jetzt gerade durch. Da haben wir uns halt, wir so eine kleine Gruppe haben uns schon mal angemeldet, alle Jungen, die das noch nicht haben. Und die klappern wir ein nach dem anderen ab. Da lernt man ja auch viel, da lernt man neue Kollegen kennen, da vernetzt man sich. Das kenne ich ja noch aus Jaffi-Zeiten sehr gut. Und das macht ja auch immer sehr viel Spaß. Und ansonsten immer mit dabei, mit Kollegen sprechen, was man auch verbessern kann gegenüber den Vorjahren vielleicht, wo gerade... Also Thema Kommunikation zum Beispiel ist bei uns auch bewerft ein Riesenthema gewesen. ist halt durch Corona, ich glaube, an vielen Standorten, die das gar nicht so kannten, wo die Kollegen jetzt auf einmal alle irgendwie weg waren oder verstreut oder halt entzehrt. Da wollen wir wieder viel mit anpacken und da haben wir auch, sind wir meiner Meinung nach auch digitalisierter geworden, wir sind moderner geworden, wir machen jetzt auch viel über Teams, vor allem im Angestelltenbereich und da kriegt man auch die Rückmeldung, dass das echt gut ankommt. Also die Kollegen sind froh, dass sie abgeholt werden, dass auch mehr Angestelltenvertreter drin sind. Ich glaube, das zeigt auch irgendwie einen Wandel, weil da ist ja immer die Hemmschwelle hoch oder bei den Kollegen, die sind noch nicht so gewerkschaftsnah vielleicht eventuell. Und das wird gefühlt immer besser. Also ich fand auch die Wahlbeteiligung, es war zwar wahnsinnig viel Arbeit, also mit der Gesetzesänderung beziehungsweise der Ausnahme, dass alle Homeoffice-Kollegen halt direkt Briefwahl bekommen, war das an sich sehr anstrengend, also die alle zu packen. Wir haben über 1000 Kollegen gehabt, die im Homeoffice gearbeitet haben. Aber dementsprechend kamen auch mehr Briefwähler zurück, wo wir im Vorjahr oder bei der letzten Wahl gemerkt haben, okay, die Kollegen wären gar nicht so wählen gegangen. Und das finde ich gerade sehr interessant und da lernt man auch sehr viel von. Und wir sind sehr gut durchmischt, finde ich. Wir haben halt viele dabei, die sind jünger, aber auch einige, die sind halt schon jahrelang dabei. Und da lernt man auch viel voneinander. Also das finde ich bemerkenswert. Wir müssen uns noch finden, weil wir sehr viele neue, ganz neue da haben. Auch einige, die halt nie so vorher, wie zum Beispiel so einen Weg gegangen sind wie ich, vorher Jaffi, dann Betriebsrat. Wir haben komplett neue, die auch nie irgendwie Berührungspunkte unbedingt damit hatten. Da muss man sich noch ein bisschen einspielen, aber das klappt echt gut und macht halt auch viel Spaß, weil man neue Leute kennenlernt und ja auch neue Ideen, auch neue Motivationen. Das hat man ja manchmal, wenn Kollegen schon teilweise, ich sag mal, 20 Jahre lang Betriebsrat sind, dann hat sich das irgendwann so, dieser Trott kommt rein und das merkt man gut, dass wir irgendwie gerade am Verändern sind. Also moderner, jünger werden, vielfältiger.
Die Digitalisierung bedeutet ja immer auch so eine Verdichtung von Arbeit, glaube ich, auch für euch Betriebsräte. Wenn du sagst, ihr macht das jetzt mehr, wie geht ihr damit um? Also teilt ihr euch das ganz gezielt auf, wer ihr zum Beispiel Teams und neue Zielgruppen vielleicht auch anspricht oder machen das alle?
Wir haben tatsächlich bei uns, weil dieser Angestelltenbereich wächst extrem bei uns auf der Werft, also wir bauen da immer mehr auf. Und da haben wir in dieser Amtsperiode halt uns vorgenommen, einen Angestelltenausschuss zu gründen, explizit aus allen Angestelltenvertretern, weil da sind auch echt viele reingekommen von. Und unter denen haben wir das aufgeteilt. Also die kennen die Kollegen ja auch am besten. Die sind teilweise auch in den, wir haben so sogenannte Streams, so eine Stream-Logik. Wir sind in drei Hauptstreams und einen Nebenstream so aufgeteilt, so ungefähr kann man das sagen. Und da haben wir auch die Bereiche halt aufgeteilt. Also der eine Kollege übernimmt den Stream Maschine, kümmert sich um alle, die in dem Bereich arbeiten und das funktioniert auch echt gut. Wir stimmen uns dann auch ab, was wir halt dem berichten wollen, dass auch alles gleich ist, weil sonst kommen oft, so hatten wir das in der Vergangenheit, Gerüchte auf, weil der eine hat das vielleicht so ausgedrückt und der andere so. Wir stimmen uns komplett ab, was wollen wir den Kollegen jetzt in dieser Woche mitteilen, was war wichtig und dass jeder auf dem gleichen Stand ist, weil manchmal hat man das ja auch, da kann man an einer Betriebsratssitzung nicht dran teilnehmen. Aus dem Protokoll kommt vielleicht nicht komplett die Diskussion raus, also was man da miterlebt hat und dann sprechen wir uns da gut ab und das funktioniert echt super. Und auch von anderen Ausschüssen weiß ich das, die machen auch viele Sitzungen über Teams, halt mit Arbeitssicherheit, mit den Kollegen, die dafür zuständig sind, dass man halt auch sich die Laufwege spart. Also, weil wir sind ein großer Betrieb, wir sind sehr weitläufig und das kann man dann auch viel effizienter alles nutzen.
Danke, Lina. Im Sommer startete schon die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie mit Regionalkonferenzen und jetzt, fast ein halbes Jahr später, ist sie zu Ende gegangen. Der Tarifabschluss auch an der Küste steht. Es gibt mehr Geld in die Tabelle und Bares als Ausgleich für steigende Lebensmittel- und Energiepreise. Daniel, nach dieser langen Auseinandersetzung, bist du zufrieden?
Ja, also ich finde, das ist ein gutes Ergebnis und es klingt ein bisschen abgedroschen, weil ich es jetzt schon so oft gesagt habe. Ich finde, es ist ein gutes Ergebnis, insbesondere für diese Zeit, in der wir sitzen. Ich sage immer, eine schwierige Zeit. Wir haben von Anfang an gesagt, dass angesichts der enormen Inflation, und das ist ja seit Mai eher mehr geworden, als es weniger geworden ist, und auch der fürchterliche Krieg in der Ukraine und die Folgen nicht nur für die Menschen vor Ort in Russland und in der Ukraine, sondern auch gerade Stichwort Energiepreise, wir das nicht alleine durch Tarifverträge, durch Tarifpolitik lösen können, was da auf die Kolleginnen und Kollegen zukommt. Und haben uns ja schon vor dem Sommer stark gemacht für staatliche Entlastung. Nur mal ein Beispiel, dieses Thema Gaspreise, Energiebremse. Das ist eine Forderung der IG Metall, die wir schon im Sommer mit über 250.000 Unterschriften in Berlin abgegeben haben. Das wirkt. Das Problem ist, bei den Kolleginnen und Kollegen ist noch nicht hundertprozentig klar, wie es bei Ihnen vor Ort wirkt. Aber da ist was auf den Weg gebracht worden, wo wir auch sagen können, die Entlastung über den Staat hilft auch. Und wir haben jetzt mit unserer Tarifpolitik in der Metall-Elektroindustrie, unserer größten Branche, auch unseren Anteil geleistet. Und in Summe kann ich sagen, doch für die nächste Zeit, das ist ein gutes Ergebnis und wir müssen dranbleiben.
Diese Inflationsprämie wird ja jetzt nicht für alle gleich ausgezahlt. Einige Beschäftigtengruppen bekommen sie nur anteilig oder bekommen wie Auszubildende je 550 Euro. Wie ist dein Urteil dazu? Haben wir da alles möglich gemacht? Haben die Arbeitgeber blockiert? Also wie ist das sozusagen nochmal zu verstehen? Weil außen gibt es da natürlich an der Stelle ein bisschen Kritik.
Ja, also ich glaube, erstens muss man sagen, die 3.000 Euro, die da in Summe gezahlt werden können bis Ende 2024, ist ja Geld vom Arbeitgeber, was staatlich besser gestellt wird, dass es bei uns netto ankommt. Aber das Geld muss der Arbeitgeber aufbringen. Manche glauben immer noch, der kann das sich dann in Berlin zurückholen. Nein, er muss das bezahlen. Deswegen ist Teil unseres Ergebnisses, dass diese 3.000 Euro in diesem Winter anderthalb und im nächsten Winter anderthalb dann auch zu zahlen sind. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, um die Menschen da einfach auch direkt zu entlasten. Zweiter Punkt ist natürlich, da müssen wir, glaube ich, mit dem Arbeitgeber noch in Zukunft enormer streiten. Der Arbeitgeber hat tatsächlich sich verweigert, diese Inflationsausgleichsprämie für alle gleichzuzahlen. Und wir wissen, gerade für unsere Teilzeitbeschäftigten, aber auch für die Azubis, die Kosten sind eben für alle gestiegen. Und wir wollen ja, dass Kollegen gerade in der Metallelektroindustrie arbeiten. Wir brauchen mehr Frauen auch in der Metallelektroindustrie. Wir haben Fachkräftethemen. Da heißt Ausbildung, aber auch Übernahme. Und da heißt es auch, dass wir für Auszubildende attraktiv sein müssen. Und deswegen hätte es der Metall-Elektroindustrie gut zu Gesicht gestanden, dass man diese Inflationsausgleichsprämie, die ja explizit auch auf die Inflation bezogen ist, dass man die für alle gezahlt hätte. Die Arbeitgeber haben sich da verweigert. Und da werden wir in der Zukunft streiten, dass das nicht mehr so geht. Und wir haben jetzt in manchen Betrieben die Regelung, dass es für alle gezahlt wird. Also da ist auch noch die betriebliche Umsetzung ein Thema, wo man versuchen kann, es zu verbessern. Aber den Schuh müssen wir uns anziehen, dass wir da an der Stelle eine Gruppe haben, die nicht so profitiert, wie das Ergebnis in Summe doch ein gutes Ergebnis ist. Und da werden wir dranbleiben müssen.
Verbesserungen für Auszubildende gab es ja schon im Sommer mit einer Modernisierungsvereinbarung der Tarifverträge, die wir mit Nordmetall geschlossen haben. Und die Azubi-Vergütungen sind, glaube ich, dann zum 1. August auch im Rahmen dieser Vereinbarung auch abgeschlossen wurde, gestiegen 50 Euro. Das macht ja die Ausbildung schon attraktiver, wie auch der jetzige M&E-Abschluss eigentlich die Arbeitsbedingungen attraktiver macht. Aber der Fachkräftemangel spitzt sich ja trotzdem weiter zu. Also was muss da noch passieren?
Ja, wir merken gerade bei den Ausbildungsvergütungen, dass wir eben in den letzten 4 Jahren keine Tabellenerhöhung hatte. Die Ausbildungsvergütung ist ja gekoppelt an die Fachentgeltgruppe, sodass wenn die steigt, steigt auch automatisch die Ausbildungsvergütung. Und das, was wir ja als Sonderzahlungen, diese sogenannten T-Gelder, die da vereinbart worden sind, das heißt, ich kriege ja dann nochmal im Juli beziehungsweise neu jetzt im Februar nochmal neben dem Monatsentgelt nochmal zusätzliches Geld. Das ist bei vielen nicht so bewusst, wenn ich mir die Tabelle angucke, was kriege ich denn im ersten Ausbildungsjahr und was kriege ich denn zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder in der Chemie oder in anderen Industrien. Und von daher war es wichtig, dass wir auch die Ausbildungsvergütung da nochmal erhöht haben. Das ist uns gelungen, 50 Euro, das sind so 4,5%. Das war schon vor der Tarifrunde und jetzt mit der Erhöhung, die jetzt drin ist, mit den 5,2% ab dem 1. Juni steigen ja dann auch die Ausbildungsvergütung. Und zweites Thema ist, wir brauchen mehr Ausbildungsplätze. Auf der einen Seite müssen die Betriebe mehr zur Verfügung stellen und da, wo Betriebe Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und nicht genug Bewerber haben, da sind Tarifverträge, gute Ausbildungsvergütung ein gutes Werbeargument. Aber natürlich auch, gerade da, wo die Firmen sagen, die Azubis, die Bewerber sind noch nicht in der Lage, die Ausbildung auch erfolgreich zu machen, müssen wir in diese jungen Leute investieren. Wir werden keine anderen bekommen. Ich bin jetzt nicht dabei zu sagen, die Azubis sind alle, die heute da sind, wesentlich schlechter als die, die gestern schon da waren. Und ich kenne es nur selber. Ich habe ja Industriemechaniker gelernt und ich weiß, dass die, die über mir im Ausbildungsjahr waren, über uns geschimpft haben und wir über die unter uns. Also es gehört anscheinend dazu. Aber wenn wir heutzutage Bewerber haben, die noch nicht so weit sind, dass sie die Ausbildung durchstehen, dann müssen wir als Firmen da eben investieren. Wir hatten früher Werksunterricht. Das heißt, einmal in der Woche kam ein Berufsschullehrer zusätzlich zu der normalen Berufsschule dazu und hat uns unterstützt, dass wir in der Ausbildung vorankommen. Wir haben eben die Situation, dass wir heute die jungen Leute dann ein Stück weit mehr unterstützen müssen. Die Firmen müssen verstehen, es gibt keine anderen. Wir müssen die nehmen, die da sind. Wir müssen denen eine Chance geben. Und da ist viel Potenzial drin, wer sich mit jungen Leuten unterhält. Die sind nicht dümmer. Die haben andere Potenziale. Man kriegt heutzutage eine andere schulische Ausbildung und viele Sachen sind vielleicht nicht so wie vor 20, 30 Jahren. Aber wenn man den jungen Leuten eine Chance gibt, wenn man in sie investiert, wenn man sie fördert, wenn man sie fordert, dann kriegt man da die Fachkräfte für die Zukunft. Andere wird es nicht geben. Von daher kann man nur sich selber hier sozusagen die Zukunft ausbilden. Und da sind die Firmen gefordert.
Wir sind hier ja im Jahresrückblick. Gleichzeitig ist mit der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie zwar der Abschluss da, aber eigentlich steht ja für 2023 noch einiges an. Also was passiert da jetzt? Jetzt ist ja die Umsetzung eigentlich konkret im Betrieb gefragt, oder?
Naja, wir müssen gucken, dass das Geld bei den Kolleginnen und Kollegen ankommt. Gilt es die Ausbildungs- und Entgelte dann auch, was diese Inflationsausgleichsprämie angeht, dass man das jetzt auch die Auszahlungszeitpunkte festlegt. Wir haben darüber hinaus natürlich auch den Punkt, dass wir für die Zukunft jetzt gucken, uns aufzustellen, weil die Umsetzung des Tarifergebnisses zum einen einfach ist, aber ne, wir haben die Frage, wie geht es mit den Arbeitszeiten in der Zukunft weiter um? Wir haben in vielen Betrieben Themen um die richtige Eingruppierung, die wir beantworten müssen. Wir werden auch betriebliche Auseinandersetzungen haben, weil die wirtschaftliche Situation ist eben nicht durch die Bank nur positiv, sondern da werden wir auch gucken müssen, dass die Tarifverträge wirklich bei den Kolleginnen und Kollegen ankommen. Also Tarifpolitik bleibt Tagesgeschäft auch außerhalb von Tarifrunden.
Daniel, wenn du auf die Mitgliederentwicklung im Bezirk guckst, wie sind wir da aufgestellt?
Ja, super. Also man muss wirklich sagen, nach den zwei Corona-Jahren, wo wir ja schon auch Schwierigkeiten hatten, an die Menschen ranzukommen, können wir wirklich positiv sagen, die IG Metall-Küste ist wieder da. Also wir haben wirklich über 12.000 Neuaufnahmen in diesem Jahr geschafft. Das ist enorm. Wir werden gucken, wie es am Ende des Tages dann aussieht, wie wir das Jahr abschließen. Wir haben noch bei den Austritten eine Stabilisierung mit ein bisschen mehr als 10.000. Das hat auch viel damit zu tun, dass der Personalabbau, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, Kollegen sind dann in Transfergesellschaften, hören auf zu arbeiten, weil sie vielleicht dann in Rente gehen oder wechseln in andere Branchen und dann nicht mehr automatisch bei uns Mitglied bleiben. Und das ist auch, dass wir da eine positive Mitgliederentwicklung haben. Wir werden dann im Januar mitteilen, wie positiv sie am Ende des Tages war. Und das Schöne ist, wir sind das wirklich durch die Bank weg, ne? Also es ist jetzt nicht eine Geschäftsstelle oder ein Betrieb, der das so nach oben zieht, sondern wir haben wirklich die großen Geschäftsstellen, die da in der Mitgliederentwicklung in Neuaufnahmen besser stehen als im letzten Jahr. Wir haben andere Geschäftsstellen auch im kleineren Bereich, im ländlichen Bereich, die positiv sind. IG Metall hat an der Küste 16 Geschäftsstellen und davon haben 13 bis 14, je nachdem, wann man hinguckt, mehr Neuaufnahmen als im Jahr davor. Und das ist wirklich ein gigantisches Ergebnis gerade, was zustande kommt, weil viele ehrenamtliche Kollegen und Kollegen ihre Mitglieder werben, hingehen und sagen, hier, wir sind eine starke Gemeinschaft, tritt ein, wir wollen gemeinsam was hinkriegen. Das Beispiel Vestas ist genannt worden, aber auch in der Tarifrunde. Und gerade wenn wir antreten, die Dinge besser zu machen, da trauen uns viele Kollegen und Kollegen was zu und den Schwung nehmen wir mit ins nächste Jahr und ich bin da echt optimistisch. Auch bei den Jugendlichen. Viele sagen ja, Gewerkschaft und Jugend, wir haben wesentlich mehr Azubis, die Mitglied der IG Metall werden, die angesprochen werden. Hunderte mehr als im Jahr davor. Also von daher wirklich viel Rückenwind für gute Gewerkschaftsarbeit und diese Superkraft Solidarität. Wenn wir zusammenhalten, wenn wir gemeinsam anpacken, kriegen wir auch was hin? Nein, es gelingt uns nicht alles, aber wir kriegen wesentlich mehr hin als die, die nur meckern. Und deswegen Eintritt in die IG Metall ist die beste Investition in die Zukunft. Und über 12.000 haben es dieses Jahr an der Küste gemacht und nächstes Jahr werden es wieder Tausende sein.
Die eine Tarifrunde ist vorbei beim Mitanlagenhersteller Vestas. Allerdings sind wir mittendrin. Man muss dazu sagen, wir sind ja mitten in der Tarifbewegung für einen Tarifvertrag, denn noch gibt es ja bei Vestas gar keinen. Nico und Kai, schon im Mai sind ja die Tarifgespräche zwischen der IG Metall und Vestas gestartet. Vielleicht könnt ihr mal schildern, warum ist ein Tarifvertrag bei euch richtig wichtig?
Ja, ich würde kurz beginnen. Ganz klar, die finanzielle Geschichte, auch die Absicherung langfristig gesehen, Weihnachtsurlaubsgeld sind Punkte, die wir nicht haben. Ein Altersteil-Zeitmodell, ist gerade für Servicetechniker wichtig, da die Arbeit auf der Anlage oben ja nicht einfacher wird. Wir werden alle älter und da müssen wir uns einfach über ein System Gedanken machen, welches dort einführbar wäre, um die Kollegen auch im Alter entsprechend absichern zu können. Du sprachst es gerade an, im Mai begannen wir damit Gesprächen. Ich bin in der Verhandlungskommission. Wir haben uns zweimal mit der Geschäftsleitung getroffen, wo uns erneut mitgeteilt worden ist, sie möchten nicht in Gespräche mit der IG Metall eintreten, was wir jetzt auch auf der Betriebsversammlung beispielsweise erneut gehört haben. Also ganz klar aktuelles Statement immer noch leider, dass die Geschäftsleitung mit der IG Metall nicht sprechen möchte, beziehungsweise nicht in konkretere Verhandlungen treten möchte. Das ist sehr schade und mittlerweile, wie die IG Metall an den Zahlen sieht, wir sind sehr, sehr stark gewachsen, gerade in den letzten Monaten. Ein Jahr ungefähr oder etwas über ein Jahr ist es her, wo sich die Tarifkommission in Berlin getroffen hat, ja, da entsprechende Themen behandelt haben. Und ja, da entstand die Idee, für Servicetechniker speziell da was auf die Beine zu stellen. Jetzt hat sich etwas geändert. Tarifvertrag für alle Beschäftigten, da jetzt auch immer mehr Innendienstkollegen auf uns zukommen. Wir wollen einen Tarifvertrag, wir möchten das nicht, wir wollen einen Tarifvertrag. So wie letzte Woche zum Beispiel in Hamburg, wo ja sich hunderte Kollegen auf den Weg gemacht haben aus dem ganzen Bundesgebiet. Daran ist zu erkennen, wie sehr, sehr dran gelegen den Mitarbeitern das ist, dass wir jetzt einen Tarifvertrag haben wollen. Punkt.
Ja, ergänzend dazu ist ja auch nochmal zu sagen, dass wir im Jahr 2015 ja auch schon mal einen großen Zulauf beziehungsweise eine große Aktion hatten, wo wir stark unterwegs waren. Da hat der Arbeitgeber natürlich damals klassisch gekontert, hat, ich sag mal, einen kleinen Goodie reingeworfen in die Runde, was uns damals geschwächt hatte. Jetzt ist es natürlich eine andere Situation. Jetzt ist die Situation so, dass viele auch erkannt haben, dass es ohne eine starke Gewerkschaft an der Seite keine Mitbestimmung gibt. Und das ist für mich als jetzt Betriebsrat und auch Vertrauensmann, Vertrauenskörperleitung natürlich auch zurückzuspielen auf die vergangenen 4 Jahre. Denn es hat einer das Sagen und das ist der Arbeitgeber. Sachen, die wir als Betriebsräte verhandeln, sind zum größten Teil Kompromisse. Und die Kompromisse kommen deshalb zustande, weil der Arbeitgeber natürlich nicht von seinem Direktionsrecht abgeben möchte. So, und wir wissen, wir sind ein Weltkonzern, wir sind abhängig von unserer Mutter in Dänemark. Und wir wissen selber nicht, inwieweit sich unsere Vorgesetzten in dem Thema selbstständig bewegen dürfen. Und die Tatsache ist natürlich auch, dass wir in der Vergangenheit immer wieder erfahren mussten, wer im Grunde genommen die Fäden zieht. Und das wollen wir einfach nicht mehr. Wir wollen mitbestimmen, wir wollen, wie Nico schon sagte, ein Weihnachtsgeld. Aber das sehe ich alles als in der heutigen Situation als normal an, um das mal vorsichtig auszudrücken in meinen Worten, weil in den Arbeitnehmermarkt, den wir gerade haben, muss so ein Weltkonzern wie Vestas, ja, der Number One of Modern Energy, muss da etwas auffahren, was sich als Alleinstellungsmerkmal auskristallisieren könnte. Und gute Betriebe haben Tarifverträge, da bestimmen die Mitarbeiter auch über die Höhen der Lohnerhöhung oder etc. Oder es gibt Tarifbewegungen, die das denn regeln. Wir als Betriebsräte haben ja das Mandat gar nicht. Deswegen kann ich auch die Haltung unseres Arbeitgebers nicht verstehen, der immer wieder sagt, er möchte aber mit dem Betriebsrat verhandeln. Und das ist für mich als Betriebsrat nicht greifbar, was ich da mit ihm verhandeln soll.
Ja, ja, und es ist ja auch etwas, was er dann gar nicht hält. Ne? Ja. In dem Moment, wo eine Kollegin, ein Kollege sagt, du, mir wird das nicht gezahlt, was der Betriebsrat da vereinbart hat und geht da vor Gericht, dann sagt der Richter, eine Vereinbarung, die es nicht geben darf, kann es auch nicht einklagen. Solche Fälle haben wir ja auch in anderen Betrieben schon erlebt. Und ich glaube, der wesentliche Punkt, den du nochmal beschreibst, ist ja der, wollen wir der sein, der, wo der Arbeitgeber sagt, das gebe ich euch und seid zufrieden. Und wir können es ja nur so akzeptieren oder versuchen zu verhandeln. Oder wollen wir in der Lage sein, auf Augenhöhe zu sagen, nee, wir haben da eine eigene Vorstellung. Ich glaube, das ist ein Tarifvertrag. Ein Tarifvertrag ist eben nicht Bittstellertum und man muss nehmen, was man kriegt und froh sein, sondern man kann im Notfall sagen, nee, da frage ich meine Kollegen und im Extremfall bin ich auch bereit, dafür nochmal richtig Druck machen zu können. Und unser Ziel, und das ist ja auch unser deutsches System, dass wir sowas in Tarifverträgen regeln, weil einfach da auch die Beschäftigten die einzige Möglichkeit haben, sich auch gegen die Willkür des Arbeitgebers zu wehren, wenn der das so nicht machen will, wenn er was ändern will oder ähnliches. Und das ist eigentlich Kern der Auseinandersetzung, die bei Vestas jetzt haben. Er will am Ende des Tages weiter allein entscheiden können, der Arbeitgeber.
Ja, also er möchte von seiner Herrschaft nichts abtreten. Und das gehört aus meiner Sicht auch nicht in eine moderne Arbeitswelt.
Ja.
Meine persönliche Meinung.
Nach außen ist das ja schwer zu erklären. Deutschland will die Energiewende, aber das Unternehmen weigert sich beharrlich, Tarifbindung einzugehen und attraktive Arbeitsplätze herzustellen. Also wie kann man das eigentlich der Bevölkerung, der Gesellschaft, auch Medien, die es ja auch nicht ganz begreifen, wie Vestas sich da verhält, eigentlich erklären? Hängt das an den Rahmenbedingungen oder?
Naja, zum einen ist es so, dass wir natürlich den Trugschluss haben, dass viele denken, Vestas ist so ein großes Unternehmen und sozialpartnerschaftlich aus Dänemark geprägt. Ne? Nach dem Motto, in Dänemark wird ja alles irgendwie sozialpartnerschaftlich gemacht. Also wird es auch in Deutschland so sein. Und wenn man dann der Öffentlichkeit, den Politikern oder den interessierten Kolleginnen und Kollegen sagt, nee, da gilt nicht der Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie, sondern da haben wir schlechtere Bedingungen, dann sind die erstmal immer überrascht. Zweiter Punkt ist natürlich, wenn wir über Fachkräfte reden, wir kriegen in Zukunft Fachkräfte nur, wenn wir gute Bedingungen anbieten. Und ich glaube, auch der Windenergie würde gut zu Gesicht stehen, zu sagen, wir zahlen Tarif. Das würde sie sofort für einen Markt öffnen. Nämlich derer, die sagen, ich habe jetzt auch gute Bedingungen, wo will ich denn morgen hingehen? Und nur darauf zu setzen, dass da Kolleginnen und Kollegen kommen, die sagen, ich will die Welt besser machen, was wir alle unterstützen würden. Aber im Endeffekt, ich sage nur 10% Inflation und der Arbeitgeber hat jetzt 2,5% in diesem Jahr gezahlt. Da weiß ich, da muss ich viel Idealismus haben, zu sagen, dass ich damit sage, das reicht mir alles so. Wie gesagt, wir haben da viele Kollegen, die sagen, das ist richtig und gut, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, was an der Klimawende, an der Energiewende ganz aktiv dabei ist. Und Vestas macht da auch viel. Aber am Ende des Tages müssen die Bedingungen noch passen. Und letzter Punkt, ich glaube, Politik muss sich auch die Frage gefallen lassen, wie viel Unterstützung machen wir in dem Bereich durch Ausschreibungen, etc. Aber binden wir das zum Beispiel auch an die sozialen Bedingungen, nämlich dass die Kolleginnen und Kollegen davon auch gut leben können und dass eben auch Billigkonkurrenz aus dem Ausland da zum Beispiel auch ein Stück weit gestoppt wird. Weil es macht ja auch keinen Sinn, dass wir über Klimawandel reden und wir sozusagen dann Türme oder Flügel oder sonstiges erstmal mit viel Schweröl transportiert aus dem Rest der Welt irgendwie nach Europa bringen. Und das sind Themen, wo man schon auch der Politik in Verantwortung nehmen muss, dass man sagt, wenn in Zukunft in Windenergie, an Onshore, also an Land und Offshore auf dem Wasser investiert wird, und ich finde, das müssen wir machen, dann muss man das aber auch mit koppeln, dass Wertschöpfung hier in Europa entsteht. Jedes andere Land macht das auch. Das ist ja unverständlich, dass wir sagen, hier ist uns egal, wo es herkommt, Hauptsache es steht dann. Andere sagen, wenn du bei uns bauen willst, dann musst du auch Wertschöpfung vor Ort machen. Und das würde zum Beispiel auch den Druck unter den Firmen ein Stück weit lindern, da natürlich nicht immer nur im Wettbewerb mit anderen zu sein, die es gegebenenfalls günstiger anbieten können, weil sie einfach es ja nicht unter den Bedingungen machen, die wir uns gemeinsam vorstellen.
Ja, was durchaus vermehrt festzustellen ist aktuell, Zulieferer oder Unternehmen, die uns unterstützen oder Subunternehmer oder etc., dort gibt es durchaus tariflich geregelte Sachen. Ja, nur der Global Player in Deutschland hat kein Interesse daran, wenn wir uns umgucken, so andere SBUs, also Subunternehmen wie zum Beispiel Vestas Deutschland GmbH in Österreich etc. Dort gibt es auch tariflich geregelte Sachen. Dänemark zum Beispiel etc. Gut, das sind dann unter Umständen auch ja andere gesetzliche Verflechtungen dort. Aber wir sehen es, in anderen Ländern geht sowas auch. Tariflich geregelte Verträge etc. Ja, nur die Geschäftsleitung von Deutschland hat aktuell kein Interesse mit uns auf Augenhöhe darüber zu sprechen, erst einmal. Verhandeln wäre der nächste Schritt, aber noch nicht einmal das Einsehen, dass wir uns darüber vernünftig unterhalten. Das ist leider der aktuelle Stand.
Nee, und wir wären ja schon einen Schritt weiter, wenn sie mal sagen würde, was weiß ich, ne, ihr wollt 100%, ich kann aber nur das und das zahlen, weil. So, ich meine, das ist ja auch der Punkt, warum Tarifverträge richtig und wichtig sind. Weil man da auch in ein Erklärungsmuster auf der Arbeitgeberseite kommt. Wenn Sie sagen, wir können Sachen nicht zahlen, wir können Sachen nicht umsetzen, ist das jetzt Willkür, weil man einfach seinen Gewinn steigern will, weil man es einfach den Kolleginnen und Kollegen vorenthalten will, weil man die Investitionen bezahlen will? Oder gibt es wirklich finanzielle Probleme, über die man dann diskutieren kann? Und meine Erfahrung ist dann, wenn ich die Kolleginnen und Kollegen gut informiere und sie auf Augenhöhe auch ernst nehme und mit ihnen in Verhandlungen bin, dann haben wir bisher auch immer Lösungen gefunden. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren mache ich Tarifverträge und es gab noch keinen Tarifvertrag, der daran gescheitert ist, wenn es darum ging, nämlich am Ende des Tages mal die Karten offen zu legen und zu sagen, was sind denn unsere Probleme, wie können wir denn damit umgehen? Aber wenn ich den Dialog absolut verweigere, ja, dann kommt doch erst recht sozusagen diese Unruhe rein. Und das beim Weltmarktführer, da haben wir uns was anderes vorgestellt. Und ich meine, man, Chapeau. Also wir sind jetzt in der 5. Streikwoche und wir reden ja, und ich sage das an vielen Stellen, nicht über einen Betrieb, also die Meierwerft, ne, wenn wir zurück nochmal zu Lina kommen von eben. Ich meine, das ist ein Werksgelände, das ist riesengroß, das hat trotzdem irgendwie Tore, da kann man sich drum herumstellen und da können wir in der Nähe des Tors auch ein Zelt hinstellen und dann sind da eben unsere Metallerinnen und Metaller von morgens bis abends vor der Werft und wir streiken gemeinsam und wir holen uns eine Kette und machen das Tor zu und sind dann in harten Auseinandersetzungen. Vestas heißt ja, die Kolleginnen und Kollegen sind verteilt in Deutschland in Teams zwischen 2-4 mal 10-15. Und da, dass der Streik in der Auseinandersetzung jetzt so steht, deswegen Respekt.
Da wollte ich nochmal nachfragen, Nico und Kai. Die Tarifbewegung geht ja schon eine lange Zeit und es gab immer virtuelle Meetings, um tatsächlich die sehr dezentralen Aktionen und Beschäftigten auch zusammenzuholen. Und gleichzeitig gab es ja auch viele, viele Soli-Grüße. Was hat das für euch bedeutet? Oder, also zum einen die Soli-Grüße, aber auch die Konferenzen, weil man sich ja da wirklich dann auch gegenseitig gesehen hat.
Also im ersten Step muss man einfach sagen, ein Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier für unsere Sache mit einstehen. Das ist erstmal ein ganz großes Lob. Man kann sich das kaum vorstellen, dass wir auf Deutschland verteilt so viele Außenstandorte haben mit, wie Daniel schon sagte, kleinen Teams bis hin zu 30 Monteure oder Monteurinnen teilweise, die dann auch mobilisiert werden wollen und die sich selbst mobilisieren, die sich in Standorten treffen, wo dann die Vertrauenskörperleitung vielleicht eine Grillwurst organisiert oder einen Kaffee oder einen Glühwein oder mal das Fernsehteam vom lokalen Anbieter. Das sind einfach so Sachen, da haben wir eine Eigendynamik erreichen können, dass die Leute sich in ihren Standorten selber organisieren und das wächst und das stärkt die Leute untereinander gegenüber dem, was wir vorher hatten. Vorher war es eine Erwartungshaltung zu sagen, hier, ihr macht das jetzt mal. Ja, ich möchte zwar gerne was haben, aber ich möchte nichts dafür tun. Und das ist für mich, ich weiß nicht, wie Nico das sieht, für mich ist das ein Generationswandel, so wie Lina das jetzt auch gerade gesagt hat, dass Leute merken, wenn sie was verändert haben wollen, dass sie selber mit anfassen, ja, und selber mit vorangehen können. Und das ist schön zu sehen, dass man nicht immer alleine vor den Kern gespannt wird, um dann im Endeffekt erfolgreich zu sein. Und wie, es ist einfach nur phänomenal, was hier abgeht. Und wie gesagt, wir waren 2015 schon mal richtig gut unterwegs, aber das, was wir jetzt in den letzten Jahren hier auf den Beinen gestellt haben, da finde ich ehrlich gesagt keine Worte.
Mir geht das ganz, ganz genauso. Unter Umständen bekommt man dann doch schon mal Gänsehaut, wenn man mitbekommt, so was Kollegen in dem Standort oder in dem Lager selbst organisiert haben. Gerade auch jetzt die letzten Veranstaltungen, wo wir in Hamburg waren. Das zweite Mal übrigens, einmal ja bei der Messe, bei dem Eröffnungstag der Messe. Und das zweite Mal vor dem Hauptsitz von Vestas Deutschland GmbH. Wie sich da die Kollegen alleine organisieren, das ist wirklich erstaunlich und wie sich das entwickelt hat mit der Zeit. Ich möchte gar nicht sagen, dass es einen Generationswechsel gab, weil die Kollegen, die heute so sehr dafür einstehen oder immer mehr dafür einstehen, die waren auch schon 2015, die Mehrzahl von den Kollegen waren auch schon 2015 im Unternehmen. Aber das stimmt schon mit der Erwartungshaltung. Ja, bist du zwar Vertrauensmann und dann waren da einige Kollegen in der IG Metall Mitglied, aber so ungefähr, ja, jetzt bin ich hier Mitglied, mach mal was. Ja, aber selber mal den Hintern hochbekommen und ja, man muss ja jetzt keine Bäume ausreißen, ja, aber wirklich die Initiative ergreifen, um auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen oder hier mal eine Fahrgemeinschaft zu bilden oder sich da mal drum zu kümmern, dass da mal ein Päckchen von der IG Metall mit Material zu einem Lagerstandort geschickt wird. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wie die Kollegen da in den letzten Monaten gerade 1000% nach vorne gehen, ja. Also das ist wirklich beeindruckend. Und das zeigt mir oder uns aber auch, dass jetzt gerade in den letzten Monaten beziehungsweise die Entscheidung da in Berlin mit der Tarifkommission da getroffen worden ist, dass das nicht die schlechteste war. Im Gegenteil. Und dass die Arbeit, die wir in den letzten Monaten getan haben, gerade als Vertrauensleute, genau die richtige ist. Und genauso werden wir weitermachen.
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir sind mittendrin in der Tarifbewegung und Kann man vorausgucken, wie es jetzt weitergeht?
Naja, wie es weitergeht, das ist ja dann immer so dieser Dialog in der Tarifkommission, will ich das mal jetzt mal so ganz komisch sagen, weil wir natürlich viele Aspekte darüber berücksichtigen müssen. Ja, wir haben unterschiedlichste Konstellationen. Wir fahren nicht in die Meierwerft zum Beispiel in das große Tor rein, sondern wir haben verstreut die Leute ja sitzen, die als Ein-Mann-, Zwei-Mann-Team ein Fahrzeug haben, was natürlich dann auch abgestellt werden muss am Standort, weil das in der Streikzeit nicht bewegt werden dürfen. Also wir haben da viele Aspekte zu berücksichtigen, die eine gute Vorausarbeit bedarf. Aber wir sind da wirklich gut unterwegs und wir machen uns diese Sachen auch gar nicht so einfach. Und da haben wir auch eine super Unterstützung mit Dr. Martin Bitter und mit der Ines, die sich so aufopferungsvoll der Vestas-Bewegung angeschlossen haben und auch keine Minute scheuen in unseren zahlreichen Meetings, ob das jetzt die Vertrauensleute informiert Runde sind oder ob das jetzt in den Streik-Calls waren, die sich immer wieder bemüht haben, ja, gute Redner da zu finden, was auch wieder alles die Leute ermuntert, weiterzumachen und auch uns weiter bei der Seite zu stehen. Was wir natürlich wollen, ist, dass der Streik so schnell wie möglich irgendwo ein Ende findet. Ich denke mal, da sind wir uns alle gleich, aber es geht natürlich nur in die eine Richtung, dass der Arbeitgeber sich mit uns an den Tisch setzt. Und das haben wir ihm auch ganz klar signalisiert. Er spielt natürlich jetzt irgendwie parallel irgendwelche Fouls und läuft jetzt durch die Standorte, informiert die Leute nochmal über dieses Pay for Progression, was der Arbeitgeber einführen möchte, um da nochmal Wahlwerbung zu machen, den Betriebsrat unter Druck zu setzen, dieses vorzuführen. Und das sind halt so Schauspiele, wo wir uns gegen, ja, als Gewerkschafter natürlich gut aufstellen müssen. Ne? Also, und da sind wir schon der Meinung oder der Überzeugung, eine Meinung nicht, der Überzeugung, dass die Leute sich diesmal nicht übers Glatteis führen lassen wie 2015 mit der, wie sagt man immer, mit der lieber den Spatz in der Hand als ein Taube auf dem Dach. Ich hoffe mal, dass es diesmal nicht so abläuft und die Leute standhaft bleiben.
Ja, lass uns mal gucken. Also ich glaube schon, wir sind da ja wild entschlossen. Also die Frage, ich sage das immer, wenn die Kollegen weiter wollen, wir als IG Metall sind da an ihrer Seite. Weil wir wissen, der Tarifvertrag ist die sicherste Variante. Und wer heute sagt, oh, ich regel das mal für dich, wo ist die Gewissheit, dass das morgen und übermorgen dann wieder gilt? Ich meine, wer 2015 da sein Kreuz gemacht hat bei der Frage, wir nehmen noch das andere, der hat eben jetzt erlebt, dass in dieser Krise das dann zum Beispiel nicht mehr so funktionierte. Und deswegen sind Tarifverträge schon das Richtige und Wichtige. Und wir streiken nicht um des Streiks willen. Wir können uns alle was anderes wünschen, erst recht auch in der Zeit vor Weihnachten. Und nochmal, ich ziehe den Hut vor all diesen Aktivitäten, die Nico und Kai hier gerade erzählt haben. Bei Paar durfte ich ja auch dabei sein und da ist jetzt auch noch weiteres geplant. Aber unser Ziel ist, dass wir in die Verhandlung kommen. Unser Ziel ist ein Tarifvertrag. Und sobald das Unternehmen da bereit ist, mit uns an den Tisch zu kommen und vernünftig zu verhandeln, dann werden wir auch ganz schnell zu Lösungen kommen können. Aber das liegt eben an Vestas. Und wir haben als Arbeitnehmer, und das ist so, egal ob vor 200 Jahren oder in 200 Jahren, am Ende des Tages gewinnen wir nicht mit besseren Argumenten. Wir gewinnen nicht, weil wir schön verhandeln können, sondern wir gewinnen, weil der Arbeitgeber sagt, er ist bereit, mit uns auf Augenhöhe zu verhandeln. Und wir gewinnen, wenn das nicht stattfindet, dass wir zusammenstehen und Druck machen. Und am Ende des Tages geht es darum, einen guten Tarifvertrag hinzukriegen. Und das ist und bleibt unser Ziel. Und da packen wir auch weiter an. Und das geht dann auch nächstes Jahr weiter. Je nachdem, wann dieser Podcast gehört wird. Die Kolleginnen und Kollegen sind entschlossen und wir begleiten sie.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Daniel.
Das Thema Vestas werden wir natürlich auch hier im Küstentalk-Podcast weiterverfolgen und drücken euch ganz doll die Daumen für die weitere Auseinandersetzung für einen Tarifvertrag. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch, bei Nico, Kai, Lina und natürlich auch vielen Dank an Daniel. Allen Hörerinnen und Hörern des Podcasts wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Macht es euch ein bisschen gemütlich und genießt ein paar ruhige Tage. Wir hören uns dann 2023 wieder hier im Küstentalk. Tschüss!
Ciao.
Tschüss!
Tschüss! Tschüss.